온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 498. Nach einer Meldung über die Befragung von Mexikos Generälen im Mordfall Tlatlaya geht es nach Chile. In einem Referendum haben 78% der Chileninnen dafür gestimmt, dass Chile eine neue Verfassung bekommen soll. Es ist ein historischer Sieg der Protestbewegung. Wir haben ein paar Stimmen eingefangen. Anschließend hört ihr einen Beitrag aus Bolivien, bei dem es aber nicht um den Wahlsieg der sozialistischen Masspartei geht. In mehreren Städten Boliviens kommt es immer wieder zu Protestaktionen gegen die Mülldeponien. AnwohnerInnen befürchten Gesundheitsprobleme, doch die Müllberge werden von Jahr zu Jahr größer. Zum Schluss hört ihr den zweiten Teil unseres Beitrags zur Schuldenproblematik in Lateinamerika. Während es im ersten Teil vor allem um die Ursachen und den Umgang mit der Verschuldung ging, schauen wir uns in diesem zweiten Teil den Weg an, den Ecuador im Umgang mit Schulden eingeschlagen hat, und gehen auf aktuelle Entwicklungen ein. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Ende September konnten zum ersten Mal Militärangehörige, unter ihnen 4 Generäle, durch zivile Anwälte und MitarbeiterInnen des Menschenrechtszentrums Pro de Ache zum Fall Tlatlaya befragt werden. In der kleinen Stadt im Süden des Bundesstaates Mexiko wurden Zeugenaussagen zufolge im Juni 2014 angebliche Mitglieder einer Drogenbande durch Soldaten außergerichtlich hingerichtet. Obwohl sich aufgrund der Antworten der befragten Militärangehörigen eine Reihe von Fragen zur Rolle der involvierten Generäle stellen, schloss die Staatsanwaltschaft wenige Tage später den Fall. Es gebe keine Anzeichen für eine Straftat, ließ sie verlautbaren. Die Anwälte der Opfer kündigten an, gegen diese Entscheidung Rechtsmittel einzulegen. General José Luis Sánchez León gab nämlich zu, dass er am Tag des Vorfalls in Tlatlaya war. Bisher hatte der General, seinerzeit zuständig für den Süden des Bundesstaates Mexiko, stets behauptet, dass er in Urlaub war und durch Dritte über die Vorkommnisse informiert wurde. Ebenfalls vor Ort war General Raúl Castro, damaliger Kommandant des Bataillons, aus dem die Soldaten stammten. Die Anwesenheit der beiden Generäle lässt ihre Rolle in einem neuen Licht erscheinen. Denn die Staatsanwaltschaft warf seinerzeit den beteiligten Soldaten vor, den Tatort manipuliert zu haben. Bereits 2015 deckte das Menschenrechtszentrum Pro de Ache in einem Bericht über das Massaker von Tlatlaya einen Tötungsbefehl auf. In diesem hat Castros Stellvertreter angeordnet, die Soldaten des Bataillons sollen Kriminelle in den Stunden der Dunkelheit abknallen. Der Befehl beruhte auf einer Vorlage, die auch Befehlshaber anderer Militäreinrichtungen seinerzeit nutzten. Dies wurde bei den Befragungen Ende September noch einmal bestätigt. Die Opferanwälte beklagen allerdings, dass trotz der Befragungen noch eine Reihe von Fragen offen sind. Unter anderem ist die Rolle des Verteidigungsministeriums ungeklärt. Unter dem seinerzeitigen Verteidigungsminister General Salvador Cienfuegos hat das Ministerium Informationen, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können, zurückgehalten. General Cienfuegos wurde übrigens Mitte Oktober in den USA aufgrund des Vorwurfs des Drogenhandels verhaftet.
Chile despertó, Chile aprobó. Auf Deutsch:
Chile ist aufgewacht, Chile hat zugestimmt.
Tönt es am 25. Oktober durch Santiagos Straßen, als das Ergebnis des Referendums über eine neue Verfassung feststeht. Gut 78% der abgegebenen Stimmen sind auf das Apruebo, auf das Ja, entfallen. Mit Hubkonzerten und Autokorsos, mit Trommeln und Gesang feiern die ChilenInnen dieses historische Ergebnis. Es macht den Weg frei für eine neue Verfassung und damit die Abschaffung des neoliberalen Grundgerüsts aus Zeiten der Militärdiktatur. Auch Kioskbetreiberin Erika ist unter den Feiernden. Sie erzählt:
Aquí en Chile hay mucha desigualdad económica. La salud es uno de nuestros grandes problemas.
Hier in Chile gibt es eine starke wirtschaftliche Ungleichheit. Das Gesundheitswesen ist eines unserer großen Probleme. Man kann hier nicht in Würde alt werden. Alte Leute liegen in den Krankenhausfluren und die Ungleichheit ist im ganzen Land berüchtigt. Auch das Bildungssystem ist ungerecht. Vor ein paar Jahren war ich total unpolitisch. Es war mir egal, was passiert. Aber jetzt, man sagt, Chile ist aufgewacht und ich bin auch eine, die aufgewacht ist.
Dass es zu dieser Abstimmung gekommen ist, ist ein Erfolg der Straße und verschiedener sozialer Bewegungen. In Chile begann im Oktober 2019 ein sozialer Aufbruch. Monatelang demonstrierten Hunderttausende oder trafen sich in den Stadtvierteln zu Nachbarschaftsversammlungen. Die Regierung antwortete auf die Proteste durch die Ausrufung des Ausnahmezustands. Sie schickte das Militär auf die Straßen und kriminalisierte die soziale Bewegung. Durch Polizeigewalt kam es zu vielen Toten und Verletzten.
Die Bewegung eint eine Kritik am neoliberalen Gesellschaftsmodell und eine Ablehnung der politischen Eliten. Als gemeinsamer Nenner wurde die Forderung aufgestellt, eine neue Verfassung zu entwerfen. Mit dem Referendum wurde ein wichtiger Schritt in diese Richtung erreicht.
Am 28. Oktober haben wir vom Nachrichtenpool Lateinamerika zusammen mit dem FDCL eine Online-Veranstaltung zum Thema durchgeführt. Ihr hört nun daraus einen kurzen Auszug von unserer Mitarbeiterin Ute Löning.
Meines Erachtens ist es ein ganz wichtiger historischer Moment. Es ist klar geworden, dass die chilenische Bevölkerung den Neoliberalismus als gesellschaftliches Modell nicht mehr akzeptiert. Die Glaubwürdigkeit des Neoliberalismus ist sozusagen gescheitert. Nicht die ökonomische Macht, aber die Glaubwürdigkeit dieses Modells, das 1973 durch den Putsch in Chile eingeführt wurde und der Gesellschaft und der Wirtschaft seinen Stempel aufgedrückt hat. Mit einem sehr hohen Grad an Privatisierung, an Kommerzialisierung und an Verschuldung der Bevölkerung und so weiter. Zu sehen, dass 80% oder 78% der Bevölkerung darin keine Perspektive mehr sehen, ist historisch meines Erachtens. Außerdem als zweiten Punkt finde ich sehr bewegend zu sehen, wie verschiedene Bewegungen, die seit Jahren aktiv sind, zusammenkommen. Die Bewegung der SchülerInnen und Studierenden, die Bewegung der Feministinnen, der Mapuche, der sozialen Bewegung, die gegen die Privatisierung der Rentenversorgung seit Jahren protestiert und sich organisiert. All diese sind seit Oktober 2019 sozusagen in einer relativ unorganisierten Form trotzdem gemeinsam vereint auf der Straße und auf irgendeine Art auch in ihrem Geist vereint. Und es ist klar, dass es um eine gemeinsame Sache geht, die es gilt zu ändern in der chilenischen Gesellschaft. Und das ist sehr bewegend und sehr beeindruckend. Da sind Alte und Junge dabei, Alte, die die Unidad Popular und den Putsch erlebt haben, Junge, die sich an politischen Diskussionen nicht beteiligt hatten, sind total engagiert dabei. Und es ist klar, dass es nur gemeinsam möglich ist, diese Gesellschaft humaner zu gestalten und dass es im kommenden Jahr darum geht, jetzt alles dafür zu tun. Und es ist sehr schön.
Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo y escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo.
Cacerolazo. es, lo habíamos anunciado hace un momento, el bloqueo en la zona de Caracara continúa, por tanto, se impide el paso de los carros basureros que actualmente están repletos en la empresa municipal de aseo. Pero el panorama en
Eine Reporterin des bolivianischen Fernsehens berichtet über die Blockade der Müllhalde in Caracara in Cochabamba. Tagelang türmte sich der Müll auf den Straßen der viertgrößten Stadt Boliviens und das nicht zum ersten Mal. Wie in Caracara kommt es auch in anderen Deponien des Landes immer öfter zu Protesten von Anwohnerinnen.
En el alto hoy con gases lacrimógenos la policía ha intentado desbloquear el ingreso del relleno sanitario hiriendo incluso a un menor de edad.
Im August kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Anwohnerinnen, die die Mülldeponie in El Alto blockierten, und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, dabei wurde ein Junge schwer an den Augen verletzt. Aufgeregt berichtet ein Nachbar dem bolivianischen TV-Sender Bolivision.
Dort ist das Gas reingekommen. Die Fensterscheibe ist kaputt. Die Kinder wollten zur Tür raus, aber da war schon die Polizei. Die hat auf sie eingeschlagen. Wie ist es möglich, dass sie das Haus bedrohen?
Bei dem Polizeieinsatz sollen 5 Nachbarinnen festgenommen worden sein. 10 Lastwagen schafften es danach, in die Deponie zu gelangen. Weitere 50 Müllfahrzeuge wurden jedoch weiterhin blockiert. Eine Nachbarin zu den Hintergründen der Blockade.
Es stinkt hier sehr stark, vor allem nachts und morgens weht der Gestank herüber. Der Müll sollte woanders hingebracht werden.
Henry Contreras von der Stadtverwaltung El Altos sieht dagegen andere Interessen bei den Protestierenden. Es ginge nicht darum, dass die Mülldeponie verschwinde.
Die Blockierer wollten, dass ihre Schweine auf die Deponie dürfen, damit sie dort Futter suchen können. Stellen Sie sich vor, der Müll würde so ein hohes Risiko für die ganze Bevölkerung El Altos darstellen. Das ist außerdem nach dem Umweltgesetz nicht erlaubt.
Schon jetzt verstößt die Mülldeponie jedoch gegen das Umweltgesetz. Direkt an das Gelände grenzt ein Friedhof, daneben stehen Wohnhäuser. Dabei sieht das Gesetz einen Mindestabstand von 100 Meter vor. Der Konflikt hat tiefe Furchen geschlagen. 2 Monate nach den Auseinandersetzungen wollen die direkten Anwohnerinnen nicht ins Mikro sprechen. Der Junge, der beim Einsatz des Tränengases verletzt wurde, kämpft immer noch um sein Augenlicht, sagt eine Frau, die am Eingang des Friedhofs neben der Deponie Blumen verkauft. Mehr will sie dann doch nicht sagen. Die Presse hätte schlecht berichtet, meint eine andere. Nur eine Besucherin ist bereit, Stellung zu beziehen.
Man sollte einen Ort suchen, wo man den Müll besser deponieren kann. Hier ist es für uns nicht gut. Man merkt doch, wie es stinkt, und es besteht auch ein Risiko, sich hier Krankheiten zu holen.
Alejandra González arbeitet beim Sustainable Development Network in La Paz. Die Ökonomin beobachtet die Abfallproblematik in Bolivien bereits seit längerer Zeit mit Sorge.
Im Fall der Mülldeponie von El Alto besteht das Problem, dass technisch gesehen eine Erweiterung zwar möglich ist, die NachbarInnen das aber nicht wollen. Ich glaube, dass niemand gerne eine Mülldeponie in der Nachbarschaft haben will.
Doch die Müllberge in Bolivien werden Jahr für Jahr größer, berichtet González.
El incremento de basura a nivel Bolivia es de aproximadamente el 5% cada año.
Der Zuwachs an Müll in ganz Bolivien beträgt mindestens 5% im Jahr. Am meisten Sorgen macht dabei die Zunahme von Elektroschrott, sogenannter E-Waste, weil hier die Menge viel höher ist, als man es für Bolivien erwarten würde. Auf der anderen Seite finde ich persönlich die hohe Menge an Plastikmüll besorgniserregend. Und der hat jetzt mit der Pandemie noch zugenommen.
Allein in der Stadt El Alto fallen täglich 700 Tonnen Müll an. Den meisten Müll in Bolivien produzieren die Städte, doppelt so viel wie ländliche Regionen. Allein zwischen 2009 und 2016 stieg das Müllaufkommen in Bolivien um 300.000 Tonnen. Für die Müllentsorgung in Bolivien, so González, ein zunehmendes Problem.
por el tema de la migración todo ha ido aumentando de una manera exponencial. En cuanto a Cochabamba,
aufgrund der Migration vom Land in die Stadt hat sich die Müllmenge erheblich erhöht und die Müllkippe in Cochabamba zum Beispiel entstand unkontrolliert. Dort führte die fehlende Planung zu der improvisierten Müllhalde.
Fue eso, digamos, la falta de planificación que al final fue como una improvisación.
Die Infrastruktur kann mit dem wachsenden Müllaufkommen nicht mithalten. Eine weitere problematische Mülldeponie ist die in Alpacoma La Paz. Sie wurde vergangenes Jahr wegen Überlastung geschlossen. Ein Auffangbecken, in dem der Müll gelagert wurde, kollabierte. Es kam zu einem Erdrutsch und tausende Kubikmeter Erde und Müll rutschten ab. Auch dort gab es danach Blockaden der Anwohnerinnen. Um den steigenden Müllbergen Einhalt zu gebieten, diskutierte der Gemeinderat von La Paz vergangenes Jahr ein Gesetz, das Plastiktüten verbieten sollte.
Mitte
2019 wurde ein kommunales Gesetz erarbeitet, um die Menge der Plastiktüten zu reduzieren. Wegen des politischen Konflikts um Evo Morales' Rücktritt und dann wegen der Pandemie blieb das Gesetzesvorhaben jedoch stecken. Und bis heute ist das Gesetz nicht in Kraft getreten.
Sin embargo, hasta ahora no se los ha promulgado, ¿no?
Dabei wäre gerade die Vermeidung von Plastikmüll wichtig, so González. Gesetzlich den Gebrauch von Plastik zu beschränken, könnte ein Baustein sein, damit das Entwicklungsziel 12 der Vereinten Nationen, das einen nachhaltigen Konsum vorsieht, erreicht werden kann. Nur das Bewusstsein der Konsumentinnen zu schärfen, hält Alejandra González nicht für ausreichend.
En el caso de Bolivia, por ejemplo,
in Bolivien kommt über 80% des Abfalls aus den Haushalten. Bewusstseinsbildung spielt sicherlich eine Rolle. Wichtiger jedoch ist es, das System von Produktion und Konsum zu verändern. Es kann sein, dass eine Person das nötige Bewusstsein hat. Wenn sie aber zum Supermarkt geht, um Essen zu kaufen, findet sie dort nur Produkte, die in Plastik eingepackt sind. Und es ist kompliziert, ständig gegen den Strom zu schwimmen.
Como se dice, lo más importante es la cabeza fría, la cabeza fría, muy fría, muy grave, muy grave, que es un niño que se eleje.
Im ersten Teil zur Schuldenproblematik lateinamerikanischer Länder ging es um die Ursachen und den Umgang mit der Verschuldung. Wir haben von Zinsen und Schuldenspiralen, der Verzögerung der Schuldenkrise durch immer neue Kredite und Finanzinstrumente, dem Umschwung zur neoliberalen Wirtschaftspolitik, von Spekulationsgeschäften und verantwortungsvoller Kreditvergabe berichtet. Das Londoner Schuldenabkommen von 1953 hat gezeigt, dass selbst das Nachkriegsdeutschland eine Chance bekommen hat, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Im zweiten Teil schauen wir uns den bisher einmaligen Weg im Umgang mit Schulden an, den Ecuador eingeschlagen hat, und gehen auf aktuelle Entwicklungen ein.
Bis 2006 hat Ecuador etwa die Hälfte des Staatshaushalts für die Bezahlung von Auslandsschulden ausgegeben. Wie es zu einer Kehrtwende kam, erklärt uns Eric Toussaint, französischer Politikwissenschaftler und Mitbegründer des Komitees zur Streichung illegaler Schulden.
Quand il était ministre des Finances, Rafael Correa a dit, ce n'est pas normal.
2005 hat Correa als Finanzminister erklärt, dass es nicht normal sei, die Erdöleinnahmen für den Schuldendienst zu verwenden. Vielmehr müssten 80% der Einnahmen in die Finanzierung von Gesundheit, Bildung und die Schaffung von Arbeitsplätzen fließen. Nur 20% in den Schuldendienst. Daraufhin drohte die Weltbank mit der Einstellung von Krediten. Das war eine klare Einmischung in die ecuadorianische Innenpolitik. Correa sagte, er wolle lieber als Minister zurücktreten, um die Würde und die Interessen der Bevölkerung zu verteidigen, als sich dem Diktat der Weltbank zu unterwerfen. Das machte ihn sehr populär.
Ende 2006 wurde Rafael Correa zum Präsidenten gewählt und folgte der Forderung der Bevölkerung, eine Prüfungskommission einzurichten. Nach Jahrzehnten der blinden Rückzahlung aller Forderungen sollten die Auslandsschulden zunächst analysiert und auf ihre Legalität und Legitimität hin geprüft werden. Toussaint erklärt die Aufgaben dieser Kommission.
Moi, j'ai été une des personnes désignées par le président Correa pour faire partie de cette commission. Il y avait 18.
Ich war Teil der Prüfungskommission mit weiteren 18 Mitgliedern und 4 Vertretern staatlicher Einrichtungen. Wir sollten alle Schuldverträge von 1956 bis 2006 analysieren. Wir haben 14 Monate gearbeitet. Wir haben die Staatsanleihen, die Schulden beim IWF, der Weltbank und anderen internationalen Organisationen, die bilateralen Schulden mit Frankreich, Japan und Deutschland durchleuchtet.
Und Toussaint erklärt auch, welche Schulden als illegitim eingestuft worden sind.
Illegitime Schulden und Schulden, die im Interesse einer privilegierten Minderheit aufgenommen wurden, zum Beispiel zur Rettung von Banken, die verantwortlich sind für die Krise. Legale Schulden entsprechen dem geltenden Recht, aber auch diese können illegitim sein. Die sogenannten verabscheuungswürdigen Schulden richten sich klar gegen die Interessen der Mehrheit und die Gläubiger sind im vollen Besitz dieser Kenntnis.
Illegitime oder verabscheuungswürdige Schulden schließen einen Großteil der Kredite ein, die während der ecuadorianischen Militärdiktatur in den 1970er Jahren aufgenommen wurden. Denn mit den Krediten wurden, wie auch in anderen Ländern Lateinamerikas, Waffen finanziert, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Auch die kreditfinanzierte Kapitalflucht, der Bau von Megaprojekten und die Übernahme von Auslandsschulden privater Unternehmen durch den Staat begünstigen eine ohnehin schon privilegierte Minderheit.
Die Arbeit der Prüfungskommission führte dazu, dass Ecuador den Schuldendienst teilweise einstellte. So wurden beispielsweise Forderungen der staatlichen Entwicklungsbank von Brasilien in Höhe von 230 Millionen US-Dollar für den Bau eines Staudamms zurückgewiesen. Ebenso wurde die Zinszahlung für zweifelhafte Finanzinstrumente eingestellt. In Rafael Correas Worten:
Queridos compatriotas, buscaremos no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda
illegal. Liebe Mitbürger, wir werden die illegitimen Schulden, die korrupten Schulden und die illegalen Schulden nicht zurückzahlen.
Alberto Acosta, der 2007-2008 Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors und von Januar bis Juni 2007 Minister im Kabinett Rafael Correa war, erinnert im Oktober 2019 in einem Interview mit Alassia an die damalige Aufbruchstimmung und die darauffolgende Ernüchterung.
Wir sind ganz stolz gewesen, als die Regierung Correa diese Forderung der Zivilgesellschaft nachgegangen ist und eine Rechtsprüfungskommission geschaffen hat, um die Schuldensituation Ecuador zu analysieren. Ja, wir haben sehr viel davon erwartet. Die Regierung konnte auch einen Teil der Schulden umstrukturieren, was für die Finanzsektoren sehr gut war. Aber leider ist nicht daraus eine Lehre gezogen. Wir sollten nie mehr neue Kredite mit sehr viel Transparenz aufnehmen. Das ist leider nicht passiert.
Trotz der progressiven Ansätze steht Ecuador heute wieder vor einem riesigen Schuldenberg. Warum das so ist, erklärt Alberto Acosta.
Ecuador hat sich sehr stark in den letzten 2-3 Jahren verschuldet auf dem Finanzmarkt mit höheren Zinsen. bis 11% oder mehr und sehr kurzfristige Zahlungsfristen. Und wiederum Ecuador, die Regierung Ecuadors, hat eine Menge Erdöl im Voraus bezahlt. Das ist eine andere Form von Auslandsverschuldung. Das sind ungefähr 85% aller Erdölexporten, die schon bis Jahr 2023, 2024 schon im Voraus bezahlt worden sind. In dieser Hinsicht, die ecuadorianische Wirtschaft ist stark von diesen neuen Schulden abhängig. Die Probleme liegen auch woanders, weil es keine Transparenz bei der Aufnahme dieser neuen Kredite existiert.
Die Struktur der Kredite hat sich in den letzten Jahren verändert. Es werden weniger Entwicklungskredite und mehr Kredite mit hohen Zinsen und kurzfristigen Zahlungsfristen vergeben, was die verschuldeten Länder zusätzlich belastet. Auch die Struktur der Gläubiger hat sich stark geändert. Dazu Alberto Acosta.
Was auf jeden Fall zu setzen ist, dass Ecuador nach dem Schuldenumstrukturieren von 2008 und 2009 außerhalb des Finanzmarktes geraten war und konnte keine traditionellen Gläubiger zu Hilfe rufen. Darum sind die Chinesen angestiegen. China ist Hauptgläubiger Ecuador mit mehr als 8 Milliarden Dollar. Dazu kommen die im Voraus verkaufte Erdöl. Die Chinesen sind dominierend in Ecuador und wie gesagt in anderen Ländern wie Venezuela und Argentinien.
Auch stehen viele lateinamerikanische Länder zunehmend bei Privatpersonen in der Kreide, die ihr Geld in Hedgefonds angelegt haben. Kommt es zu einer Zahlungsunfähigkeit, müssen sich heute nicht mehr nur die Gläubigerstaaten im Pariser Club treffen, sondern die Forderungen tausender GläubigerInnen müssen verhandelt werden. Besonders die sogenannten Gaia-Fonds boykottieren solche Verhandlungen. Gaia-Fonds bezeichnen Investoren, auch Hedgefonds, die darauf spezialisiert sind, Wertpapiere zu einem Bruchteil ihres Wertes, zum Beispiel von zahlungsunfähigen Staaten, zu kaufen. Später, wenn die Zahlungsfähigkeit wiederhergestellt ist, fordern sie den vollen Wert ein.
Bei der Umstrukturierung der Schulden nach der Argentinien-Krise 2001 hatten 93% der GläubigerInnen zahlungsverzichtend zugestimmt. Nicht so einige Hedgefonds, die vor ein US-amerikanisches Gericht zogen, um die Staatsanleihen, die sie während der Krise für 20% des Werts gekauft hatten, in vollem Umfang zurückzufordern. Das Gericht gab ihnen recht. 2016 erhielten diverse Hedgefonds, die die Verhandlungen zur Umstrukturierung der Schulden boykottiert hatten, von der Regierung Macri 9,3 Milliarden Dollar. Um dies zu vermeiden, wurden nach der Argentinien-Krise von 2001 bei Staatsanleihen Collective Action Clauses eingeführt. Stimmen mindestens 3/4 der Gläubiger den Umschuldungsplänen zu, sind diese Vereinbarungen für alle bindend. Martin Guzmán, der neue Wirtschaftsminister von Argentinien, bewertet die Collective Action Clauses im August 2020 wie folgt.
El 99% de la deuda pública en moneda extranjera bajo
99% der öffentlichen Schulden in ausländischer Währung, die unter Bedingungen ausländischen Rechts aufgenommen wurden, sind bereits umgeschuldet. Durch die Collective Action Clauses konnten wir die ursprüngliche Zustimmung dieser Gläubiger von 93,5% auf 99% erhöhen. Das bringt Argentinien heute im Vergleich zum 10. Dezember 2019 in eine deutlich gesündere und solidere Situation.
Die meisten Staatsanleihen sind heute mit diesen Klauseln des kollektiven Handelns ausgestattet. Sie sind als Reaktion auf die veränderte Gläubigerstruktur zu sehen und erleichtern die Verhandlungen bei Zahlungsunfähigkeit. Die Ursachen der Schuldenkrise berühren sie hingegen nicht. Zudem gelten die Collective Action Clauses einzig für Anleihen, nicht jedoch für gewöhnliche Kredite. So wird wahrscheinlich auch der aktuelle Aufruf der Weltbank und des IWFs, den Entwicklungsländern in Zeiten der Covid-Pandemie Schulden zu erlassen, bei dem Großteil der privaten GläubigerInnen auf taube Ohren stoßen. Die Collective Action Clauses sind somit ein nützliches Instrument für Staatsanleihen. Sie können jedoch kein rechtsstaatliches, transparentes Verfahren mit unabhängigen GutachterInnen ersetzen.
Thank you. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.